herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen. Episode 21, Psalm 21.
Psalm 21, Abvers 1. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. O Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie frohlockt er so sehr über dein Heil. Du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte, und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. Und jetzt kommt wieder dieses berühmte Selah, das so viel heißt wie: Mach mal eine Pause und denk mal darüber nach. Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen. Du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt. Er bat dich um Leben, du hast es ihm gegeben, Dauer der Tage für immer und ewig. Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Rettung. Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt. Denn du setzt ihn zum Segen für immer, erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Denn der König vertraut auf den Herrn, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. Deine Hand wird alle deine Feinde finden, deine Rechte wird die finden, welche dich hassen. Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen. Ihre Frucht wirst du vom Erdboden vertilgen und ihren Samen unter den Menschenkindern. Denn sie sinnen Böses gegen dich. Sie schmieden Pläne, die sie nicht ausführen können. Denn du machst, dass sie sich zur Flucht wenden, mit deinem Bogen zielst du auf ihr Angesicht. Erhebe dich, Herr, in deiner Kraft, so wollen wir deine Stärke besingen und preisen. Soweit die 14 Verse hier von Psalm 21. Und vielleicht habt ihr das schon gemerkt, das ist wieder, so wie am Samstag, ein sogenannter Königspsalm. Und auch hier ist es wieder ein Lied, das höchstwahrscheinlich bei einer königlichen Zeremonie, bei einem Fest, bei einem Empfang, wo der König gegenwärtig ist, wo der König auftritt und wo dann ein Lied auf den König, für den König, natürlich auch zu Gott und aber insbesondere eben für den König gesungen wird. Es fängt ja schon so an: O Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie gehabt ist auch hier wieder diese Gliederung, diese Zweiteilung eigentlich sehr schön sichtbar, nämlich es sind wieder dieses, ja, es hat vielleicht noch etwas Besonderes, nämlich dass manche Ausleger denken, dass dieses Lied von einem Priester gesungen wurde oder rezitiert wurde in Abwechslung mit dem Volk oder mit der Gemeinde. Und zwar im ersten Teil, ja, könnt ihr euch mal so vorstellen, also der erste Teil ist Vers 2 bis 8, ja, und das ist so, das sind wieder diese, das ist, wie soll ich sagen, ein Dankgebet, wo der Priester Gott dankt für den König, ja. Also stellt euch das so vor, da ist ein großes Fest und der, das Volk versammelt sich und der König tritt auf. Vielleicht ist es an einem Feiertag, an Laubhüttenfest oder irgend so ein besonderes Fest. Und der König tritt auf und der Priester fängt an zu singen und auszurufen: O Herr, der König freut sich in deiner Kraft und wie frohlockt er so sehr über dein Heil. Du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. Also er dankt Gott für den Segen, den er dem König geschenkt hat. Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen. Du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt. Er bat dich um Leben. Du hast es ihm gegeben. Dauer der Tage für immer und ewig. Natürlich, das gehört dazu. Langes Leben wünscht man ihm, ja. Und der Priester singt hier dieses Lied als Dankgebet zu Gott für den König, ja. Du hast ihn gesegnet, ja. Dankt Gott für den Segen bis Vers 7, denn du setzt ihn zum Segen für immer, du erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Und dann vermutet man, dass den Vers 8, dass das Volk dann wie geantwortet hat, also dass dann die ganze Gemeinde diesen achten Vers gesungen hat. Denn der König vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchstens wird er nicht wanken. So. Und dann geht's weiter, mit Vers 9 und dann kommt nach diesem Dankgebet, kommt wieder ein Teil, wo bestimmte Segenswünsche für den König ausgesprochen werden oder auch, man könnte wieder sagen, eine prophetische Proklamation, ja. Deine Hand wird all deine Feinde finden. Das ist dann wieder der Priester, der hier rezitiert oder singt. Deine Rechte wird sie finden, welche dich hassen. Und da wird wieder der Sieg proklamiert für den König, dass der König in allem siegreich sein wird, über seine Feinde, dass sie fliehen werden vor der Macht, auch vor der militärischen Macht natürlich des Königs, ja. Und dann Vers 14 ist dann wieder Schluss und das ist wieder das ganze Volk, was dann hier diese Bitte zu Gott ausruft. Erhebe dich, Herr, in deiner Kraft, so wollen wir deine Stärke besingen und preisen. Also in all dem, wie hier bei so einem öffentlichen Anlass, das hier gesungen und gesagt und proklamiert wird, sieht man, wie das Volk Israel einfach in seiner Geschichte mit dem Wirken Gottes rechnet. Ja, wie auch diese Nähe zwischen Gott und dem König hier hergestellt wird, dargestellt wird, dass einfach darauf vertraut wird, dass Gott handelt zum Wohl seines Volkes, was er ja auch verheißen hat, all die Segnungen, all die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, ja, und dass er das durch den König tut, dem Volk gut vorsteht, der nach Gott fragt, der in Abhängigkeit zu Gott regiert. Das ist eine einfach mal auch von den ganzen Umständen her und von der ganzen Art, wie die damalige Gesellschaft in diesem Volk Israel auch gelebt hat, in welchem Bewusstsein sie gelebt hat, eben dass Gott für sie ist, dass Gott mit ihnen ist, dass Gott auch durch den König sie segnet und dass, wenn der König gesegnet ist, dann sind auch sie gesegnet. Also es ist eine ganz interessante Einsicht, die man hier bekommt in die Art und Weise, wie das Volk Israel sich selber gesehen hat im Lauf der Geschichte und wie es selber als Gesellschaft auch in Verantwortung vor Gott und vor dem König hier gelebt hat. Jetzt ist natürlich damit eigentlich schon fast alles gesagt, was man hier eben inhaltlich in diesem Psalm findet. Aber ich möchte einfach nochmal so unsere Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenken, die mich auch sehr angesprochen hat, als ich den Psalm gelesen habe nochmal. Und das ist eigentlich dieser erste Teil, wo eben diese Segnungen, die auf dem König sind, besungen werden. Ja, das ist dieser Vers 2 bis 8. Und da wird einiges gesagt, wie Gott eben den König gesegnet hat, wie er gewirkt hat im Leben des Königs. Und an diesem Dankgebet kann man eben das sehr schön ablesen. Und ich möchte mal einfach so heute unsere Aufmerksamkeit lenken auf eine Tatsache, die wir im Neuen Testament finden, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, hier und immer mal wieder schneiden wir das an, so auch in Predigten, in Lehreinheiten, die wir machen. Nämlich, dass die Bibel sagt im Neuen Bund, dass wir alle königlich sind. Dass wir alle Könige sind für unseren Gott. Und dass dadurch, dass wir Söhne sind durch Jesus Christus, ja, der ja der König aller Könige ist, und wir mit ihm versetzt sind an diese himmlischen Orte, wo wir mit ihm auf dem Thron sitzen. Und das ist immer und immer wieder im Neuen Testament, wird das bestätigt, dass Gott uns als seinem Volk, seinen Heiligen, Autorität gegeben hat. Und es gibt hier zwei Stellen, die ich dafür mit euch kurz anschauen möchte. Das eine ist der 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ein königliches Priestertum. Nun, wir wissen ja, dass im Alten Testament es eigentlich nur drei Volksgruppen gegeben hat, oder drei, wie soll man sagen, hört sich jetzt blöd an, aber drei Kategorien von Menschen, ja, die vom Heiligen Geist gesalbt waren, und es waren die Könige und es waren die Priester und es waren die Propheten. Und hier heißt es ein königliches Priestertum, also gleich zwei davon, ja, werden hier genannt, und damit werden wir als neutestamentliche Gläubige bezeichnet. Die Ines hat eine Frage gestellt: Wieso heißt es, dass wir Könige und Priester sind, wenn es doch nur einen König gibt? Ja, wo steht das, dass es nur einen König gibt? Wenn es heißt, dass Jesus der König der Könige ist, dann heißt es doch schon, dass es viele Könige gibt. Also Könige gibt es ja auch jetzt, heutzutage gibt es ja nicht mehr so viele Könige, oder zumindest haben die nicht mehr so dieselbe Funktion wie damals, aber es gibt so viele Staaten auf der Welt, so viele Länder und so viele Regierungschefs und Präsidenten und Könige gibt es auf der ganzen Welt, ja. Also, dass es viele Könige gibt, heißt ja einfach nur, oder dass wir als Könige bezeichnet sind, heißt jetzt nicht, dass wir einfach über alles regieren, sondern es heißt einfach nur, dass Gott uns Autorität zu regieren gegeben hat. Und ich glaube, dass jeder sein bestimmtes Maß hat, wo er Autorität von Gott bekommen hat und wo er auch regieren soll. Und zwar so, wie Gott regiert. Also unter der Herrschaft, unter der Regentschaft Gottes. Und am allerbesten ist Autorität, wenn sie so ausgeübt wird, wie Gott sie ausübt. Nämlich in Liebe, in Vaterschaft, in Gnade, in Barmherzigkeit, aber auch mit starker Autorität. Ja? Und jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo er herrscht. Ja? Und da heißt es ja im Römerbrief, dass die, die die Überschwänglichkeit der Gnade Gottes und der Barmherzigkeit empfangen haben, werden im Leben herrschen. Ja? Also im Leben, in unserem Leben gibt es verschiedene Bereiche, wo wir berufen sind zu herrschen. Ja? Wo wir berufen sind zu regieren über Umstände, über das Negative. Regieren heißt auch, sich widersetzen den Absichten des Feindes. Das kommt ja auch immer wieder in den Psalmen sehr stark zum Ausdruck, ja, dass Gott eben Sieg gibt über die Feinde. Das hat sehr viel mit Regierung zu tun. Und da gibt es verschiedene Bereiche, wo Gott uns Autorität gegeben hat. Gott hat uns Autorität gegeben über unser eigenes Leben. Gott hat uns Autorität gegeben über unseren Körper, über unsere Seele. Gott hat uns Autorität gegeben über unsere Finanzen. Gott hat uns Autorität gegeben über irgendwelche Mächte der Finsternis, über irgendwelche feindlichen Mächte, die versuchen, irgendwie uns da das Leben schwer zu machen. Gott hat uns Autorität gegeben, anderen Menschen zu dienen. Und dann gibt es noch bestimmte Bestimmungen und Berufungen, die auf unserem Leben liegt, wo Gott uns Autorität gegeben hat über das, was er uns anvertraut hat als Dienst, ja. So, und von daher ist das kein Widerspruch, dass es viele Könige gibt. Wir sind alle Könige und wir haben alle in einer bestimmten Form von Gott die Aufgabe und die Bestimmung zu regieren und zu herrschen. Und das ist dann auch der nächste Vers, den ich gerne mit euch anschauen wollte, und das ist Offenbarung 5, Vers 10. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Tja, interessant. Auch hier wieder dieses Thema. Ja, einige Übersetzungen von euch, wenn ihr jetzt bei euch in der Bibel nachschaut, sehr wahrscheinlich bei einigen Übersetzungen steht, du hast uns zu einem Königreich von Priestern gemacht. Ja, das ist ein bisschen eine schwache Übersetzung, vielleicht auch aus dem Hintergrund, dass manche Ausleger und Übersetzer gesagt haben, naja, Könige ist ja schon ein bisschen quasi den Mund voll genommen, ja, die konnten sich das vielleicht nicht so ganz vorstellen und haben gedacht, naja, der hat bestimmt gemeint, wir sind eben so wie ähnlich wie im 1. Petrus, wir sind ein königliches Volk, deswegen, wir sind ein Königtum oder ein Königreich, ja, aber dort heißt es tatsächlich, im Grundtext heißt es tatsächlich, dass er uns zu Königen gemacht hat. Es gäbe ja noch eben andere Stellen, auch das, was ich vorhin schon so zitiert habe, dass wir mit hineinversetzt sind an himmlische Orte, dass wir mit Jesus auf dem Thron sitzen, oder eben diese Stelle, die ich eben gerade auch zitiert habe, dass wir berufen sind, im Leben zu herrschen durch Jesus Christus. So, das zeigt uns immer wieder das Neue Testament, dass Gott uns Autorität gegeben hat und dass er uns eigentlich königlich sieht. Und das ist ein Teil unserer Identität. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns selber auch so sehen. Dass wir diese Königswürde oder dass wir diese königliche Identität erstmal für uns annehmen, ohne dass wir jetzt da groß uns was einbilden, ohne dass wir jetzt stolz darauf sind oder so, weil wir können ja nichts dafür. Ja, das ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat, dass wir ja jetzt Könige sind und trotzdem sollen wir diese Identität für uns auch annehmen, ja. So, was jetzt interessant ist, und das wollte ich gerne mit euch heute Abend mal anschauen, ist diese Segnungen, die wir hier sehen, die eben dem König zuteil werden oder wofür hier der Priester in den Versen 2 bis 8, in diesem ersten Teil, wo es eben um diese Segnungen geht, wofür der Priester Gott dankt. Und ich möchte das einfach mal so heraus, und vielleicht kannst du jetzt wirklich so für dich auch, könnte man jetzt wieder mit den Buntstiften arbeiten und sagen, ich mal das an als, das ist mein Erbe, weil ich bin ja, das gilt ja, das ist jetzt hier zwar über den König David gesagt damals, aber ich bin jetzt hier ich bin jetzt auch ein König. Gott hat mich zu einem Königskind gemacht und deshalb darf ich diese Verheißungen und diese Segnungen auch für mich in Anspruch nehmen. Und dann kannst du das, wie gesagt, mit deiner Farbe anmalen, zu sagen, hey, was, ihr wisst ja noch, die vier Fragen, ja, die wir gesagt haben. Also erstens, wer ist Gott? Wer bin ich in Gott? Was habe ich? Das ist quasi das Erbe und davon spreche ich jetzt gerade. Und das vierte ist, was mache ich damit? Das ist meine Bestimmung und Berufung. So, diese dritte Frage, was habe ich, was gehört mir? Das könntet ihr mal hier dann schön markieren und sagen, hey, das ist mein Erbe. Ja, und es fängt damit an. Das erste, jetzt muss ich hier wieder zurückgehen auf den Psalm. Vielleicht kann ich das auch hier machen. Jawohl, hier ist wieder der Psalm. So, und jetzt geht's los. Das sind diese Segnungen. Und das Erste, was hier der König, womit Gott den König segnet und womit er auch dich segnet, weil du sein Königskind bist, ist, der König freut sich in seiner Kraft. Und er frohlockt über sein Heil. Auch hier wieder die Bibelkenner, wenn ihr das hört, der König freut sich in seiner Kraft. Was fällt euch sofort für eine Bibelstelle ein? Richtig. Nehemia 8. Jetzt muss ich gerade gucken, welcher Vers das ist. Jawohl, es ist Vers 10. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. So, diese Situation hier bei Nehemia ist, dass nach langer Zeit wurde wieder das Gesetz vorgelesen. Ja, Esra öffnet das Buch vor den ganzen Augen des Volkes. Das war an einem Laubhüttenfest, das erste Laubhüttenfest, das in Jerusalem wieder gefeiert wurde, nachdem sie angefangen haben, den Tempel und auch die Stadtmauer wieder aufzubauen. Das ist ja die Geschichte von Esra und Nehemia. Und dann haben sie das Buch hervorgeholt und haben das angefangen zu lesen. Und viele der Menschen, die dort waren, haben über lange, lange Zeit nie mehr weil Jerusalem war ja zerstört und so gab es keinen Tempeldienst mehr und eine Aufgabe der Priester war ja auch das Wort zu verkündigen, das Wort vorzulesen, das Gesetz vorzulesen. Jedes Jahr wurde es an einem bestimmten Tag sogar das gesamte Gesetz vorgelesen, ja, und Esra hat das jetzt nach vielen, vielen Jahren hat er das wieder mal gemacht und da haben die Leute ganz heftig drauf reagiert und einige, die haben richtig angefangen zu weinen und die waren traurig, ja, weil sie gemerkt haben, wie lange sie jetzt schon einfach, ja, keinerlei Beziehung zu Gott hatten, wie lange ihnen das gefehlt hat, dass sie das Wort Gottes hörten, ja. Und deswegen fingen sie an zu weinen. Und dann sagt aber der Nehemia zu ihnen, hey Leute, geht hin, hört auf zu heulen, ja. Geht hin, esst was Gutes, ja, trinkt und freut euch, ja. Und gebt auch denen, die nichts haben oder die sich's nicht leisten können, jetzt zu feiern. Ladet die mit ein und feiert. Lasst uns fröhlich sein. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also Nehemiah sagt, du kannst dich jetzt entscheiden in dieser Situation. Du kannst jetzt heulen über das, was du nicht hattest. Du kannst weinen über das, was dir gefehlt hat bis jetzt. Oder du kannst sagen, jetzt in diesem Moment freue ich mich über den Herrn. Weil, guckt mal, wir sind jetzt wieder hier. Wir bauen die Stadt wieder auf. Es geht doch vorwärts. Der Herr ist doch mit uns. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie gesagt, wir können uns entscheiden. Wollen wir weinen oder traurig sein über das, was wir nicht hatten? Oder wollen wir sagen, Herr, ich freue mich in dir. Egal wie die Umstände sind, du bist meine Freude und das gibt dir Kraft, sagt hier der Nehemia. Und das ist der erste Segen sozusagen von dem König, der auch für dich gilt, ja, Freude an der Kraft und am Heil. Das ist das, was Königen gebührt und Königen geziemt. Das zweite, Vers 3, du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte und ihn nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. Und das ist auch ein königlicher Segen, der auch für uns gilt. Jesus hat gesagt, ihr werdet bitten, was immer ihr wollt, in meinem Namen. Darüber haben wir gestern gesprochen, was es bedeutet, in seinem Namen etwas zu tun. Ja? Entschuldigung, vorgestern. Und das ist auch ein Segen, den wir haben, nämlich Gebetserhörungen. Gott will uns die Herzenswünsche erfüllen. Das haben wir schon auch im letzten Psalm uns angeschaut. Das nächste, auch wieder ein Segen für den König und damit auch ein Segen für dich. Ja? Du hast ihn mit köstlichen Segnungen bist du ihm entgegengekommen und du hast eine Krone aus feinem Gold auf sein Haupt gesetzt. Also erstmal hier köstlich, kostbar, teuer, ja, wirklich Gott, das drückt einen Wert aus, das drückt eine Wertschätzung aus und das möchte ich dir auch heute Abend zusprechen und dir sagen, diese Wertschätzung, die von Gott ausgeht für dich, du bist etwas Besonderes, du bist wertvoll in seinen Augen und das ist auch dieses Erbe der Könige, ja, dass wir diese wunderbaren, besonderen Ressourcen haben und auch eben diese Krone, nämlich, dass wir berufen sind zu regieren mit Jesus als Könige. Das nächste, und das ist natürlich immer etwas, was man dem König gewünscht hat, Leben, langes Leben, ja, Dauer der Tage für immer und ewig sogar, ja. Das sind dann halt so Aussprüche, die da gemacht wurden, um dem einfach Ausdruck zu geben, wie sehr eben man sich das wünscht für den König, dass er dieses lange Leben hat. Und es ist auch etwas, was Gott uns verheißen hat, dass wir der Feind, der Dieb, der kommt zu zerstören, zu rauben, und zu töten, aber ich bin gekommen, dass sie Leben haben im Überfluss. Ja, das ist auch ein Erbe von uns als Königen und als Priestern. Wir sollen ein langes Leben haben, wir sollen ein Leben haben im Überfluss, wirklich Leben aus Gott, auch Qualität, ja, Lebensqualität. Das ist genauso ein Erbe, was Gott für uns hat. Und dann Vers 6. Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Rettung, Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt. Also der Priester sagt das über den König. Groß ist seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Königs, ja, durch deine Rettung, nämlich durch Gottes Rettung, ja, und Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt. Herrlichkeit, Hoheit und Pracht. Das ist unser Erbe. Ja, wir sind nochmal auch wieder eine Bestätigung von dem, was wir schon gesagt haben beim Vers 4. Wir sind wertvoll und kostbar. Und Gott ehrt uns mit Hoheit, mit Pracht, mit Herrlichkeit. Nun, diese Dinge, jetzt sagst du vielleicht, oh, ich sehe jetzt aber nicht gerade so viel Hoheit und nicht so viel Pracht und nicht so viel Herrlichkeit in meinem Leben. Ich bin doch einfach nur ein Nobody, ich bin doch nur ein ganz normaler Mensch. Ja, das ist genau das Problem, dass du so denkst. Denn all diese Dinge, die wir hier sehen, diese Segnungen, diese Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat, die hat Gott bereits in uns hineingelegt. Aber das heißt nicht, dass das sofort unsere Gefühle und auch unsere Gedanken auch dementsprechend verändert, sondern das hat Gott in unser Herz, in unserem Geist hineingelegt. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind neu geworden, wir haben einen neuen Geist und ein neues Herz bekommen und in diesem Geist, in diesem Herz ist all das drin. Da ist Freude drin, ist freier Zugang, dass Gott unsere Gebetserhör, dass Gott unsere Wünsche erhört, also die Gunst des Vaters auf unser Leben. Da sind Ressourcen drin, da ist diese Krone drin, diese Wertschätzung, diese Königswürde, die Regierung. Da ist Leben in unserem Geist, da ist Herrlichkeit, da ist Hoheit, da ist Pracht in unserem Geist. Ja? Und dann noch der Vers 7. Denn du setzt ihn zum Segen, für immer erquickst du ihm mit Freude vor deinem Angesicht. Also hier auch nochmal wieder die Freude kommt hier zum Ausdruck, aber eben auch hier der Segen und zwar auf eine besondere Art und Weise, nämlich du lässt ihn ein Segen sein für andere. So, und jetzt möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du all diese Dinge für dich in Anspruch nimmst, dass du dich selber genauso siehst, genauso wie damals der Priester das proklamiert hat über dem David, über dem König, weil wir im neuen Bund jetzt ein königliches Priestertum sind, Priester und Könige für unseren Gott. Deswegen hat Gott uns, und es ist ganz wichtig, dass wir das auch wirklich in Vergangenheitsform annehmen. Epheser 1, Vers 1. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und das ist jetzt ganz besonders für dich als Königskind. Er hat dich gesegnet mit Freude und Kraft und Heil. Freude an der Kraft und Heil und Rettung. Das hat er getan. Da ist Freude in dir. Durch den Heiligen Geist in deinem Geist. Er hat dich gesegnet mit dieser Gunst, dass er all deine Wünsche erfüllen will. Dass er deine Gebete erhört. Dass er deine Herzenswünsche kennt und sie erfüllt. Er hat dich gesegnet mit unglaublicher Wertschätzung und kostbaren Ressourcen, die er dir gibt. Und eine Krone, eine kostbare Krone aus Feingold, die die Regierung repräsentiert, die du hast, die Autorität. Er hat dich gesegnet mit Leben. Das ewige Leben ist schon in dir. Ja, dieses Leben, das ist nicht nur langes Leben hier auf der Erde, sondern sehr, sehr langes Leben in aller Ewigkeit, in der Herrlichkeit und in der Kraft Gottes. Und er hat dich gesegnet mit Herrlichkeit und mit Hoheit und mit Pracht. Und ich bin so froh, dass hier auch noch im Vers 7 noch dieses eine auch dazukommt. Weil sonst könnten wir jetzt alle sagen, ja super, ich bin ja so gesegnet und ich habe Freude und Kraft und Gunst und Leben und Herrlichkeit und Hoheit und Pracht. Danke Jesus, Halleluja. Und dann freuen wir uns darüber und das war's. Nein, Gott hat dich gesegnet, damit du diesen Segen weitergeben kannst. Gott lässt, das ist ein Teil des Segens, dass Gott dich ein Segen sein lässt, auch für andere. Und das darfst du auch in Anspruch nehmen und sagen, jawohl, das ist ein Zuspruch Gottes. Er lässt mich ein Segen sein für andere. Das hat er in dich hineingelegt. All das gehört dir, weil du ein König bist und eine Königin. Weil du zu diesem königlichen Priestertum, zu diesem königlichen Geschlecht gehörst, weil du ein Priester und ein König bist für unseren Gott. So, in diesem Psalm sehen wir, wie der Priester den David segnet oder wie der Priester Gott dankt für die Segnungen im Leben von David. Und weil du genauso wie David ein König bist, kannst du das alles für dich nehmen. Und es ist so wichtig, dass du das so anfängst zu sehen, dass das schon da ist in deinem Leben. Ja? Und dann passiert das, was ganz am Schluss das Volk Gottes dann ausruft: Erhebe dich, Herr, in deiner Kraft. So wollen wir deine Stärke besingen und preisen. Im neuen Bund müssen wir nicht rufen, erhebe dich, Herr, sondern im neuen Bund ruft Gott uns zu: Erhebe dich, werde Licht, denn die Herrlichkeit Gottes leuchtet über dir. Gott hat dich schon ausgestattet mit all diesen Dingen, mit all dem, was der Priester über dem David ausgerufen hat. Erhebe dich in dem, wer du bist, als Königin, als König, als Königskind, und freue dich darüber, wer du bist in ihm. Nimm das mit in diesen Abend hinein, in die Nacht. Vielleicht träumst du heute Nacht von einem Königspalast oder von irgendwelchen Dingen, die mit deinem Königtum zu tun haben. Ich freue mich, dass ich zu solchen Hoheiten und Majestäten heute Abend sprechen durfte. Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben, und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast, und alles Gute.